Es werden ganz neue Welten gebaut. Es findet eine ganz neue Aufmerksamkeitssteigerung statt durch digitale Medien, die auf der einen Seite zwar eine hohe optische Wirksamkeit haben, also man sieht es sofort, das ist etwas Neues, es ist etwas Ungesehenes. Und es ist auch so gut konzeptioniert, dass es eine langfristige Wirksamkeit hat. Und das ist ein ganz großer Punkt davon, wenn ich effektorientierte Medientechnik in Stores baue, muss ich aber auch eine langfristige Wirksamkeit haben, weil sonst bleibt es nur ein Effekt und ein Effekt ist dann irgendwann weg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trendakademie Retail. In der Trendakademie besprechen wir mit Experten aus der Ladenbaubranche, aus dem Einzelhandel, aus dem Retail, aus der Fachhändlerbranche die aktuellen Themen, die aktuellen Herausforderungen, denen sich die Branche stellen muss. Und natürlich sprechen wir über Innovation. Wie verändert sich die Branche gerade? Was hat das für einen Einfluss auch auf die Stadtentwicklung und wie wir miteinander leben? Denn der Handel bringt uns dazu, miteinander in den Dialog zu treten. Und da gibt es sehr, sehr viele spannende Themen, die wir beleuchten können. Wir freuen uns heute, dass wir Stefan Pagenkämper mit bei uns in der Runde begrüßen können. Stefan Pagenkämper ist der Gründer der PMS und führt hier auch die Geschäfte. Und wir freuen uns ganz besonders, hier ein bisschen was zu hören, wie man Digitalisierung im Handel einsetzen kann und wie es da wirklich auch funktioniert. Denn seine Cases sind echte Best Cases aus der Branche. Jetzt begrüße ich aber erstmal Daniel Schnöd. Daniel Schnöd ist der Initiator des Trendforum Retail und damit dann auch der Host der Trendakademie. Daniel, wie geht's dir heute?
Bei Sonnenschein geht es mir immer gut, aber das weißt du inzwischen. Außerdem haben wir Montag und da startet die Woche, mal abgesehen davon, dass wir schon wieder diese Meldungen in der Presse hatten, was Corona angeht, aber ansonsten alles gut.
Prima.
Also ich freue mich auf die ganze Geschichte.
Super gut. Stefan, wie geht's dir? Ich würde Folgendes vorschlagen, dass ihr die erste Runde des Interviews führt und ich mich dann später wieder einschalte. Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, Markus. Und vielen lieben Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich heute mal ein paar Gedanken mit euch teilen darf. Und freue mich auf einen sehr schönen Austausch mit euch beiden, weil ich glaube, dass uns das alle sehr inspirieren kann und uns vielleicht auch einen Blick in die Zukunft gibt, was wir alles zusammen machen können.
Na gut, dann starten wir mal. Also ich habe ja Stefan Pagenkämper vor 3 Jahren schon kennengelernt und habe dann festgestellt, ja, man kennt eigentlich die Firma Perfect Media Solutions, kennt man so gar nicht. Klassisch Integration, Technik und so weiter. Das sind eben auch Firmen, die eigentlich sich immer unter der Grasnarbe bewegen. Also sie sind im öffentlichen Erscheinungsbild nicht erkennbar. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Weil dann hast du mal die Möglichkeit, was zu deiner Person zu erzählen. Das würde mich also schon mal super spannend interessieren. Und jetzt bist du ja seit 2006 mit der Firma PMS am Start. Und wie sich dein Geschäft in dieser Zeit entwickelt hat und wo du heute stehst. Und dann würde ich ganz gerne mit dir in deine Projekte, auf deine Projekte eingehen, die wirklich super, super spannend sind. Okay. Also jetzt deine Bühne, bitteschön.
Person. Vielen Dank. Also eine kurze Korrektur, wir sind schon seit 2005 dabei, weil wir feiern dieses Jahr 15-Jähriges. Und auch das ist für diese Branche nicht selbstverständlich. Das ist da, früher nannte man das Systemintegrator, dass es jemanden gibt, der schon so lange am Markt ist und so etabliert ist. Das sind in Deutschland nicht mehr ganz so viele. Aber wir machen das mit großer Leidenschaft. Wir sind damals mit 2 Personen gestartet, 2005, und hatten die Idee von Media over IP. War damals noch eine Mischung aus Live-Bildübertragung, IPTV und Digital Signage. Damals waren die Netze noch nicht ganz so stabil. Und auf der Ebene haben wir uns gedacht, wie kriegen wir höchstqualitativ Inhalte von A nach B und können sie dort wirklich auch höchstqualitativ und richtig gesteuert anzeigen. Das war abstrahiert die Idee der PMS. Es gibt auch noch eine Zeichnung, wo das Ganze aufgebaut ist. Auf einem Roll-Up steht hinten drüben im Labor. Und das ist auch die Gründungszeichnung der PMS und die ist aktueller denn je. Weil die Verschmelzung der unterschiedlichen IT-Themen ist natürlich genau der Punkt. Wir sind dann relativ schnell gewachsen, weil wir einen großen Kunden aus der Tabakware vor 10 Jahren gewonnen haben, der große Rollouts gestartet hat. die uns dann sehr viel Insights A in die Branche Einzelhandel gegeben hat und auf der anderen Seite auch gezeigt hat, wo die wichtigen Steps sind in der Skalierung, wenn ich ein Digitalisierungskonzept von ganz großen Flagship-Stores bis hin zu den kleinen Kiosken adaptiv umsetzen muss. Das heißt, wie ist eine Kommunikationsansprache, wie sind die Touchpoints richtig qualifiziert, dass ich von klein auf groß und von groß auf klein skalieren kann? Und was sind die Big Points, wo ich dann auch wirklich Geld sparen kann im Rollout, in der Installation und im Betrieb? Also dieser Gedanke, sich einen Projektlebenszyklus anzugucken, ist momentan unser Fokus. Und da sind wir echt super unterwegs und sind auch stolz auf die Projekte, die wir in der Vergangenheit gerockt haben und auch weiterhin rocken. Das machen wir aktuell mit 40 Personen, natürlich noch mit einem Riesenhaufen an Freelancern, mit Ladenbauern, mit denen wir zusammenarbeiten und haben dann jetzt auch in der Vergangenheit eine hohe Kompetenz aufgebaut, sehr früh in den Projekten mitzuwirken, also nicht mehr der reine Umsetzer zu sein, sondern sehr früh auch in den Dialog mit den Designern, mit den Store-Konzepte-Entwicklern zu gehen, um genau diese Erfahrung, was funktioniert, was kann man technisch vernünftig umsetzen und wie kann ich im Servicefall auch hohe Kosten vermeiden oder auf der anderen Seite eine schnelle Wiederherstellzeit wieder hinzubekommen, weil nichts ist schlimmer als ein schwarzer Screen im Store. Der muss laufen, weil das ist das, womit wir alle Geld verdienen wollen.
Da hast du mir schon wieder ein Stichwort, ich finde es mal toll, wenn solche Stichworte kommen, gegeben. Ich habe damals eine Veröffentlichung bei der DLV gemacht, da ging es um das Thema Integration oder Zusammenarbeit dieser ganzen verschiedenen, unterschiedlichen Gewerke und habe dann irgendwann gesagt, okay, eigentlich müssen wir von Inklusion sprechen und nicht von Integration. Bringen wir es mal auf den Punkt, wo sind eigentlich die größten Probleme bei Projekten, wenn wir von diesen ganzen unterschiedlichen Gewerken sprechen. Du kannst das ruhig mal an einem Beispiel festmachen, weil ich hatte auch damals das Thema mit der Firma Dr. Barbour, wo du ja auch maßgeblich beteiligt warst, was digitale Technik angeht.
Dr. Barber ist ein schönes Beispiel, können wir wirklich gerne aufgreifen. Wir sind relativ frühzeitig zu dem Projekt dazugekommen, was genau auch ein Erfolgspunkt war, weil wir die ersten Scribbles des damaligen Designteams bekommen haben, wie das Interieurdesign, die Formsprache, die Wertigkeit, die Materialität entsprechend definiert wurden. Und wir sind dann aus unserem Fokus dahin gegangen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt so ein Walkthrough durch diesen Laden uns vorstellen, wo könnten mögliche Kommunikationsflächen sein? Und haben bewusst mal komplett übers Ziel hinausgeschossen, sondern haben wirklich alle Punkte identifiziert und haben gesagt, hier kann Screen hin, hier können wir was machen, hier können wir was Bewegliches machen, hier machen wir was Dynamisches. Und haben dann zusammen mit dem Kreativteam und dem Marketing von Dr. Barbour sukzessive rausgestrichen und genau die Highlights identifiziert, weil wir also im Store bewusst die Produkte unterstützen wollten. Es ging hier nicht um ein Active Selling, kein lauter Screen, der sagt, okay, ich will hier gerade Produkte machen, ich möchte einen Abverkauf machen, ich möchte Sonderangebote machen. Das haben wir in den Schaufensterbereich verlegt, wo wir Hybrid Screens verbaut haben. Aber im Store haben wir bewusst eine Entschleunigung gemacht, bewusst eine hohe Farb- und Bildqualität aufgebaut, weil wir wissen, dass die Produkte hochwertig sind. Das heißt, wir müssen auch da einen Wertigkeitstransfer hinbekommen und haben auch bewusst mit ganz langsamen Content-Medien gearbeitet, sodass das Ganze insgesamt wertig ist und sich auch an dem Wohlfühlverhalten mit der Entschleunigung, mit dem Beratungsaspekt von Dr. Barbour komplett auseinandersetzt.
Ich würde ganz gerne nochmal zwei Punkte mit dir besprechen, Stefan, und zwar einmal das Thema Zusammenarbeit, was Dr. Barbour angeht, und zum anderen eben diese sogenannten Touchpoints, die ihr identifiziert habt. Jetzt mal das Thema Zusammenarbeit. Wo gab es eigentlich so die größten Painpoints, also die größten Schwierigkeiten, aber wo siehst du in dieser Zusammenarbeit eigentlich auch die größten Vorteile?
Ja, also wir fangen ja immer genau an und überlegen bei dem Walkthrough, was sind Kommunikationsflächen. Aufgrund der Scribbles von Liga Nova wussten wir, okay, hier, nachdem wir das identifiziert haben, das sind die Punkte. Wenn wir dann mit dem Ladenbauer, in dem Fall Gantner, reden, reden wir über Einbautiefen, wir reden über Halterung, wir machen uns einen ganz großen Gedanken darüber, wenn so ein Screen, was nicht vorkommen soll, aber immer mal wieder passieren kann, schwarz ist, wie können wir eine schnelle Wiederherstellung hinkriegen? Das heißt, die Halterung, die Zuwege, wie komme ich an den PC dran, wie komme ich an den Monitor dran, wenn ich was austauschen muss, möchten wir extremst reduzieren. Wir haben das in einem anderen Konzept im Tankstellenbereich gemacht, dass wir ein Konzept umgestellt haben und eine Servicezeit vor Ort auf unter 15 Minuten gedrückt haben, weil wir ganz klar simplifiziert haben, wie bestimmte Module funktionieren und eine Vorqualifikation des Fehlers per Remote entstehen kann. Und wenn wir dann entsprechend einen Servicepartner vor Ort haben oder wir selber rausfahren, können wir die Vorortzeit maximal reduzieren. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil die Reparaturen oder die Austausche finden natürlich tagsüber statt, zum allergrößten Teil. Das heißt, ein Servicemitarbeiter stört. Und diese Störquote muss maximal minimiert werden. Also müssen wir sehr, sehr schnell sein, dass wir ganz schnell wieder ein bewegtes Bild haben. Und das machen wir dann mit den Ladenbauern, wo wir genau die Einbautiefen, die Halterung, wo wir den PC verbaut, die Dokumentation, die entsprechend dazugehört. Das ist dann halt ein Dialog. Ja, absolut richtig, ja.
Das hat gut funktioniert.
Das hat mega funktioniert. Also Okay. Jetzt kommen natürlich von beiden Seiten große Erfahrungswerte. Ne? Also der klassische Ladenbau weiß natürlich auch, warum und wie er welchen Laden baut. Und dementsprechend geht man in den Dialog. Und meistens ist mehr möglich, wenn man redet, als wenn man einfach nur einen Auftrag für eine Integration bekommt, wo dieser Step vergessen wird. Und diese ein, zwei, drei Runden, die man da mit dem Ladenbauer oder mit dem Designer macht, sind extremst wertvoll und führen zu einem dramatisch beschleunigten Installationsfenster. Also auch da, wenn man Konzepte baut, das war jetzt bei Dr. Barber nicht, aber im Tankstellenbereich haben wir das gehabt, da haben wir 4-5 Screens mit einer durchschnittlichen Vorortzeit von 2 Stunden verbauen können, weil das Konzept einfach extremst reduziert war. Und so haben die entsprechenden Teams, das war damals ein Rollout von 400 Filialen, also wie gesagt nicht Dr. Barber, konnten bis zu 3 Stationen pro Tag machen. Und so haben wir es geschafft, diese 400 Stationen innerhalb von 7 Wochen zu installieren. Wenn man ein Konzept vernünftig aufbaut und vorher mit Ladenbau und Rollout und Logistik alles aufeinander timet, dann ist so ein Rollout auch relativ schnell machbar.
Na gut, du setzt aber schon voraus, dass du praktisch inklusionstechnisch behandelt wirst, also Teil des Ganzen bist und nicht einfach nur so ein Dienstleister, der irgendwas abwickelt nach Vorgabe. Das sollte dann schon so gelöst werden. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil ihr von Punkte identifizieren gesprochen habt. Ich finde natürlich den Store von Dr. Barber finde ich toll, wie das gemacht ist. Also da wird ja auch eine Story erzählt, ne? Also so die Entstehungsgeschichte und. Wie seid ihr an diese Identifizierung der Touchpoints herangegangen?
Indem wir erstmal mögliche Kommunikationsflächen definiert haben. Wir haben erstmal geguckt, wo kann Kommunikation stattfinden, wo ist klar Produktpräsentation, wo haben wir noch weiße Flächen, wo man was installieren kann, und haben überlegt, wie, wenn eine Person durch den Store geht, die Ersttäter ist, oder wenn jemand wiederholt wiederkommt, also wie können wir das differenzieren, und welche Aufgaben sollen überhaupt über die digitale Kommunikation erfolgen. Das heißt, will ich bewusst eigentlich nur Stimmung machen, will ich eher so einen Leisure-Charakter haben, will ich modern wirken, will ich aggressiv wirken. Also da ist natürlich auch noch eine Abstimmung mit der Klientel da. Und dementsprechend haben wir verschiedene Sachen identifiziert, von ganz klar, ich bin jetzt eine Art Plakat, ich sage, hier ist das Sonderangebot oder wir haben noch Termine fürs Retreatment frei oder dergleichen. Oder ich will bewusst etwas erzählen über die Produkte. Ich habe vielleicht tatsächlich ein paar erklärungsbedürftige Produkte, dass ich die Key Features noch mal ein bisschen highlighte. Und das mache ich natürlich neben dem Produkt. Und so kann man sich ranrobben und dann natürlich auch in Frage stellen, ist der Invest für eine solche Kommunikation gerechtfertigt? Also habe ich ein so hohes Upselling, dass der Invest gerechtfertigt ist? Oder gehört es zu einem Gesamtkonzept? Also das haben wir gerade bei den ganz jungen Marken, die ganz viel Technik reinbauen, weil sie wollen blitzen und blinken und wollen modern wirken. Oder genau rekursiv, je höherwertiger wir werden, desto reduzierter werden wir, weil wir von den Produkten nicht ablenken wollen, weil die Highlights sind die Produkte und nicht die digitale Technik. Und so kann man sukzessive was wegstreichen, bis man ein gutes Gefühl bekommt und sagt, so passt das. Und so war das auch bei Dr. Barber.
Okay. Jetzt nur mal von meinem Verständnis oder von der Frage. Die Aufgabe von Screens, also sie können rein kommunikationstechnisch sein, sie kann informativ sein, sie kann aber auch interaktiv sein. Gibt es da einen Trend?
Ja, da gibt es Trend. Also dieser Interaktivbereich ist natürlich der momentan spannende Punkt, der heiß diskutiert wird. Wir haben da eine sehr ambivalente Meinung zu, weil Interaktion bedeutet auch immer Attraktivität. Das heißt, der Content muss immer aktuell sein. Und wir kommen dann plötzlich in die Content-Frage. Und wenn ich zum dritten, vierten Mal an einem interaktiven Screen war und der Inhalt ist immer der gleiche, dann wird er langweilig. Und der Kostenaufwand für interaktive Screens ist ungleich höher, als wenn ich plakatorientiert, also bewegtorientiert, eine passive Werbung mache. Anders ist das, wenn ich erklärungsbedürftige Produkte habe, also wenn ich wirklich mit Lift and Learn etwas lerne und diese Produkte sich auch sukzessive austauschen, dann habe ich natürlich eine sehr hohe Attraktivität. Und der nächste Aspekt ist natürlich, wie gehe ich mit Formsprache um? Also muss ich immer 16:9 sein? Kann ich die Formate nicht ändern? Und wie kann ich da eine höhere Sichtbarkeit und Attraktivität erhöhen? Das ist, da sehen wir eigentlich momentan den höheren Punkt. Die Interaktivität ist in Teilen gut, wird international auch stärker angenommen als in Deutschland. Touch ist natürlich jetzt durch Corona leicht reduziert, deshalb gehen wir mehr auf Kamera-Gestensteuerung, damit wir da keine Berührungspunkte haben. Viele Seiten bleiben aber konservativ aufgrund der hohen Content-Entwicklungskosten, die durch Interaktivität passieren.
Zwei Sachen würde ich ganz gerne mit dir aus dem Retail-Bereich noch besprechen, und zwar einmal die Zigarettengeschichte und einmal Breuninger, das ist ein super spannendes Thema. Bei der Zigarettengeschichte ist es ja so, dass im Prinzip, sag ich mal, diese aggressive Werbung, die vorherrscht, sag ich mal, faktisch auf null reduziert werden muss. Und dann gibt es natürlich auch eine große Zigarettenfirma, die dann eher auf Experience-Stores setzt. Die Frage ist an dich, auch bei diesem hohen Rollout, was du realisieren musst, wo geht eigentlich die Geschichte mit Tabakwaren hin? Vielleicht kannst du da einen kleinen Ausblick geben.
Ja, ich muss mal gucken, wie viel ich erzählen darf, aber ich weiß. Tatsächlich gibt es verschiedene Philosophien innerhalb der Tabakwarenindustrie. Klar gibt es brandorientierte Stores, die wir natürlich auch aus dem Heating-Bereich kennen, wo bestimmte Marken bewusst positioniert werden. Der größte Teil des Absatzes findet aber in Tabakwarenfachgeschäften, im Lebensmitteleinzelhandel oder im Tankstellenbereich statt. Da werden die allergrößten Umsätze gefahren und die größten Durchsätze gefahren. Wenn wir davon ausgehen, dass die Außenwerbung jetzt zum Ende 2021, wenn ich das richtig im Kopf habe, verboten sein wird, ist natürlich dieser Point of Sale der relevante Punkt. Das heißt, eine wie auch immer geartete Werbung darf nur noch in genau diesen Stores passieren. Und wenn ich Brand-Only bin, wie zum Beispiel eine IQOS, ist das klar, weil ich fokussiert bin. Ich habe auch eine ganz klare Ansage und natürlich auch ein Modell mit dem Hardware-Verkauf, der dazukommt. Im klassischen Bereich ist Tabakware natürlich ein umsatzstarkes Produkt. Also sowohl im Pressebuchbereich oder in den Tankstellenbereichen sind das Gewinnbringer. Und deshalb ist das natürlich ein heiß umkämpfter Markt. Wir sind aktuell mit unserem Tabakwarenkunde in der Dimension von fast 6.000 Einzelhandelsläden in Deutschland unterwegs, wo also digitale Kommunikation von uns stattfindet. Und wir sehen die Attraktivitätssteigerung oder auch die Art der Tools, der digitalen Tools, die entwickelt werden, sehen wir stark steigend, weil der klassische Raucher muss frühzeitig abgeholt werden. Und es liegt natürlich im intrinsischen Aspekt des Herstellers, dass er natürlich gerne noch mehr Rauch auf seine Marke ziehen möchte. Das heißt, frühe Störer, frühe Bilder, frühes Wohlfühlen, eine Aufwertung auch der Store-Geschichten zu einem hochwertigen Produkt, das wird der Trend sein. Also ich glaube, mittelfristig, wenn wir die nächsten 2-3 Jahre angucken, wird die digitale Kommunikation in diesen Bereichen LEH, Fachhandel, Tankstellenbereich, wird die technische Qualität noch dramatisch weiter steigen, weil das wird der Haupt-digitale Kommunikationskanal. Also das wird spannend werden. So viel darf ich sagen.
Okay, so viel darf ich. Er verrät nicht mehr. Ich habe also letzte Woche mal schon darüber diskutiert. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage, weil wir sind alle natürlich so ein bisschen super gespannt, auch was das kommende Jahr angeht, mit der Eröffnung von Breuninger in Nürnberg, die ja, glaube ich, da ganz neue, ja, so wird zumindest in der Presse besprochen, ganz neue Akzente setzen, was das Thema Digitalisierung angeht, was das Thema Screens angeht, Kommunikation und so weiter. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie ihr da auch in der Zusammenarbeit, da waren ja viele verschiedene Firmen beteiligt, hier diese Lösung kreiert habt, weil das ist, also wie gesagt, wir sind alle gespannt.
Ja, also fairerweise Projekt von uns Designarchitekten DIA aus Stuttgart. Das ist der entsprechende Partner, den die Firma Breuninger schon seit Jahren hat. Dadurch, dass der Store noch nicht eröffnet ist, darf ich nicht zu viel sagen. Aber die Insights, die ich sagen kann, ist ja, es werden ganz neue Welten gebaut. Es findet eine ganz neue Aufmerksamkeitssteigerung statt durch digitale Medien, die auf der einen Seite zwar eine hohe optische Wirksamkeit haben. Also man sieht es sofort, das ist etwas Neues, es ist etwas Ungesehenes. Und es ist auch so gut konzeptioniert, dass es eine langfristige Wirksamkeit hat. Und das ist ein ganz großer Punkt davon, wenn ich effektorientierte Medientechnik in Stores baue, muss ich aber auch eine langfristige Wirksamkeit haben, weil sonst bleibt es nur ein Effekt und ein Effekt ist dann irgendwann weg. Das ist schon sehr, sehr gut geplant und sehr gut aufgebaut. Das, was mir bei Breuninger gut gefällt, das haben wir auch mit dem Umbau in Nürnberg gemacht, ist eine konkrete Adaption auch zum Online-Marketing. Das heißt, wenn ich mir Print angucke, den klassischen Katalog oder den Flyer, weitergehend zu dem, was ich in den Online-Kampagnen auch über Social Media habe oder auf der Webseite, trägt sich das genauso adaptiv in den Farben, mit den Logos, mit den Styles, die zu der entsprechenden Kampagne geführt werden, im Laden weiter. Das heißt, wenn ich durch Newsletter oder durch andere Kampagnen schon angetriggert bin über ein neues Konzept, geht das homogen. Sobald ich den Laden betrete, habe ich den gleichen Wiedererkennungswert. Ich werde auf die gleichen Aktionsinseln geführt, auf die gleichen Produkte. Das heißt, diese thematische Führung auf das entsprechende Kampagnenmanagement, also Multi-Channel-Marketing, ist perfekt gelungen.
Machen wir mal so einen kleinen Richtungsschwenk. Und zwar macht ihr ja nicht nur Retail, ihr macht auch Veranstaltungsorte. Zu Veranstaltungsorten zählen Museen, zählen irgendwelche Opern, zählen irgendwelche Fußballstadien. Mhm. Ich habe heute die Nachricht gehört in der Presse, naja, also Fußball auf lange Sicht, da überlege ich mal, ob man das nicht ganz aufhört. Aktuell. Also du bist ja Fußballstadion mit PMS vertreten, du bist bei der Elbphilharmonie mit vertreten. Aber was ich auch ein super spannendes Thema finde, ist Kunst, also digitale Kunst, wo ihr mit diesem 360-Grad-Cube, glaube ich, in Frankenberg ja, also wirklich eine grandiose Leistung abgeliefert habt. Das sind jetzt so drei Themen, wo ich dir auch gerne wieder die Bühne überlassen würde, weil das weiß kein Mensch.
Ja, entstanden ist das Ganze tatsächlich aus einem Digitalisierungskonzept oder Digital Signage für die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie hatte eine leichte Bauzeitenverzögerung, das hat aber dazu geführt, und das ist ähnlich wie wir das gerade diskutiert haben, wann sitzt man mal mit allen Gewerken zusammen, die so ein Konzept angeht, und vor allen Dingen mit allen Stakeholdern, die so ein System hinterher nutzen. Dieses Glück hatten wir durch die leichte Bauzeitenverzögerung, dass wir sukzessive mit den Leuten zusammensaßen und die immer gesagt haben, wenn ihr schon die Screens da einbaut, können wir nicht auch das und das darüber machen. Und so haben wir nach 2 Jahren das gesamte System noch einmal umgeplant, haben einen großen Teil der Technik rauswerfen können, weil wir sie dann neu programmiert haben. Und getreu unseres Mottos, Customized to your needs, was es nicht gibt, bauen wir selber, haben wir dann eine Software entwickelt, die den Betrieb aller Screens, die in der Elbphilharmonie laufen, fast automatisiert oder per Browser, per iPhone, per Touch-Tablet ermöglicht. Und aktuell wird das betreut von einer Person halbtags in der Vorbereitung des Contents. Und der Fokus darauf, so ein System, und in der Elbphilharmonie sind wir, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, roundabout bei 200 Screens, die darüber gesteuert werden. Viele im Backstage-Bereich mit automatischer Begrüßung, mit Staff-Information. Dass so ein System sehr personalressourcensparend und effizient gesteuert und umgesetzt werden kann. Und das haben wir dann umgesetzt auch für die Stadionarenen. Wir sind jetzt in 4 Erst- und Zweitbundesliga-Stadionarenen vertreten, wo wir dann sagen, okay, ein klassischer Spieltag innerhalb eines Stadions, wo wir Screens haben im Catering-Bereich mit Preisanzeigesystem, wo wir Begleitsysteme haben, wo wir natürlich die Welcome-Screens in den Logen und Lounges haben, aber wo wir diesen Bereich der Fan-Experience, und dann sind wir eigentlich auf einer vertikalen Ebene zur Customer-Experience im Retail, wo wir sagen, wie kann ich den Fan, wie kann ich den Gast, der im Stadion ist, ob es jetzt Incentive ist oder ein Spieltag, wie kann ich ihn frühzeitig in dem Weg zum Stadion und im Verhalten im Stadion unterstützen, dass er maximales Wohlfühlerlebnis hat und natürlich maximale Verweildauer. Das heißt, nach dem Spiel noch ein Bier trinken ist mindestens ein weiterer Punkt, der damit reinkommt. Und dieses Konzept, was wir da gemacht haben, was jetzt bei St. Pauli umgesetzt ist, was jetzt beim SC Freiburg eingebaut wird, das ist genauso Personalressourcen sparen, weil ich einfach sagen kann, Doors open, jetzt haben wir Spielbeginn, jetzt haben wir eine Pause, jetzt haben wir Pressekonferenz und all das, was auf den Screens entsprechend angezeigt werden soll, wird in der Verbruchteilen von Sekunden umgeschaltet und so kann ich alles als technischer Leiter mal eben schnell per Knopfdruck realisieren. Ist jetzt sehr abstrahiert, ist noch ein bisschen komplexer das Thema, aber funktioniert extrem gut, weil der Einsatz von digitalen Medien und dem Content, der da laufen soll, weil Content ist King, es geht darum, immer die aktuellen und die wichtigen Sachen zu übertragen, den ressourcenschonend und personalschonend umzusetzen, weil die Leute haben am Spieltag definitiv ganz andere Sachen zu tun. Das war das Ziel dahinter und das ist gerade ein sehr, sehr erfolgreiches Thema. Zum Thema der Museen, da haben wir tatsächlich diesen Time Cube, diese Zeitwerkstatt in Frankenberg gebaut. Ein extrem spannendes Projekt, weil es auch in der Entwicklung mit den Kuratoren dieses Museums einen langen Dialog gab, weil sie sagten, okay, ich brauche, wenn ich mein Museum habe, ich möchte gerne die Leute thematisch abholen in kleinen Gruppen und danach in die Exponatenwelt führen. Und das heißt, ich möchte auch nicht, dass es große Schlangen im Exponatenbereich gibt, sondern es soll so smooth ineinander durchgehen. Früher hat man das mit Vereinzelungsanlagen gebaut und nichts anderes ist der Gedanke gewesen von einem von innen begehbaren Würfel. Der Würfel hat eine Kantenlänge von 6x6x6 Metern und man geht über eine lange Treppe hoch zu diesem Eingang und steht dann auf einem Plateau und hat plötzlich 120 55 Zoll OLED-Monitore, die 360 Grad installiert sind, die natürlich ihre Qualität, und darum haben wir dann auch die OLEDs gewählt. Wir haben also genau geguckt, was machen wir mit normalen LCD-Screens, was machen wir mit LED. Und der Strombedarf war dramatisch höher im Bereich der anderen Screens. Das heißt, die klassischen operativen Kosten für so ein System waren dramatisch höher. Die Gewichtskosten haben eine Riesenrolle gespielt, weil LED und Screen waren einfach viel, viel schwerer. Und der dritte Punkt war, dass wir mit OLED das satteste Schwarz hingekriegt haben. Das heißt, wenn ich in diesem sowieso etwas reduzierten Würfel stehe und dann diese Brillanz eines OLEDs entsprechend darstellen kann, habe ich eine fantastische Blick- und Lichtwirkung. Und sie waren aufgrund einer speziellen Eigenschaft sensationell gut zu verbauen, weil wir nur eine Einbautiefe von wenigen Millimetern hatten und konnten das sehr gut an einem Stahlframe verbauen. Und so haben wir es geschafft, dass wir an dieser Treppe mit einer zusätzlichen LED-Wall, die lichtstark sein musste, weil wir uns in einem Stahlglasbau befinden, wirklich von Anfang an so eine Visitors Experience aufgebaut haben, thematisch einleiten. Die Leute sind dann in den Würfel, bekommen einen 6-8-Minuten-Film zur thematischen Einführung in das, was dort im Bereich Industrie in den letzten 200 Jahren passiert ist. Und anschließend werden sie in die Exponatenwelt entlassen und da sind noch weitere 60 Screens verbaut. Das machen wir so im Museumsbereich. Also immer überlegen, was macht Sinn und wie kann man das effizient umsetzen mit allen Rahmenparametern, die dazugehören. Und das nennen wir Projektlebenszyklus. Und da gehören halt Servicezeiten, Servicemöglichkeiten und Betriebskosten definitiv dazu.
Von mir vielleicht nochmal so abschließend. Die Frage, weil wir haben ja auch, wir müssen vielleicht noch ein paar Informationen, was Kosten angeht, nochmal beleuchten oder technische Raffinessen. Wo glaubst du jetzt so im ganzen Zuge von Covid-19, wo geht für dich die Reise hin? Weil es gibt ja, also wenn ich mir so die ganze Ladenbaubranche angucke und die ganze Integrationsbranche, es gibt eine Menge, denen geht es wirklich gut, aber es gibt auch eine ganze Menge, denen geht es nicht so gut. Was muss man jetzt tun, um diese Delle jetzt zu überwinden und weiterhin wirklich erfolgreich arbeiten zu können?
Das ist natürlich eine sehr, sehr mutige Frage. Also wenn ich jetzt sagen könnte, das muss man jetzt tun und danach ist alles in Ordnung, das ist natürlich sehr vermessen. Die Gedanken, die wir uns machen, liegen tatsächlich im Bereich der Attraktivitätssteigerung. Das heißt, wenn ich während oder nach Corona mal wieder im klassischen Einzelhandel bin oder auch im Bereich der Läden, die ich kenne, wo ich in den letzten Jahren auch schon häufig war, und komme dann nach 2-3 Monaten, hoffentlich schon früher, aber ich bin wieder im klassischen Einzelhandel und sehe genau das Gleiche, was ich dort vor ein paar Monaten gesehen habe. Ist das nicht gerade attraktivitätssteigernd? Das heißt, ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie sortiere ich vielleicht meine Flächen um, wie gestalte ich etwas um, Und die Frage ist natürlich, welche Klientel wird die erste sein, die mein Retail wieder betreten wird? Sind, also in welcher Struktur der entsprechenden Kundschaft, was erreiche ich dort? Ich glaube, das Thema Attraktivitätssteigerung und Aufwertung und Erhöhung der Verweildauer wird ein Riesenthema sein, dass die Leute, wenn sie in einen Store kommen, denken, ach, das ist ja hier schön geworden. Das heißt, dieser ganze Hospitality, Convenience, wie man es auch immer nennen möchte, das ist ein ganz relevanter Punkt. Und sich jetzt auch mittels digitaler Medien zu überlegen, weil hoffentlich habe ich in der Zeit von Corona sehr viel online gemacht, sehr viel Social Media rausgehauen. Wenn ich das genauso weiter transportiert habe, das heißt, sobald ich eine Kampagne starte und sehe das morgens im Social Media und ich gehe danach in den Einzelhandel, muss das genauso aussehen. Ich muss die gleiche Formsprache haben, ich muss die gleiche Bildsprache haben. Und ich glaube, dass diese Mischung von beiden langfristig das Thema sein wird. Also wir werden online und offline nicht mehr trennen. Aber der Wunsch, Produkte haptisch zu greifen, eine Materialität hinzubekommen und zu gucken, wie funktioniert das Ganze, vielleicht auch eine Beratung zu kriegen, wird mittelfristig wieder das Thema werden, dass die Leute in den stationären Handel gehen. Und deshalb gilt es, diese Transformation hinzubekommen und auch da zu qualifizieren. Es geht nicht um Masse an digitaler Kommunikation. Es geht um einen sehr sinnvollen Einsatz. Und wenn ich mir die letzten Projekte angucke, die wir beraten haben, sind wir von einer Materialschlacht bewusst zurückgegangen und sind ganz klar auf hochwertige Installationen gegangen, die in der Summe dann preiswerter waren, weil sie durchdacht waren, aber die einfach viel mehr Sinn gemacht haben. Und das ist so das Credo, in dem wir uns jetzt gerade befinden.
Ich denke auch, da ist die Frage nach dem Multi-Channel-Ansatz eine ganz entscheidende, weil du deine Story natürlich über alle Devices dann auch im Retail dann nochmal wiedergespiegelt haben möchtest.
Absolut.
Stefan, welche Rolle spielt da beispielsweise die Entwicklung im Thema 5G? Und ist es so, dass ihr Content-Management-Systeme dann selber entwickelt oder nutzt ihr schon vorhandenes? Das wäre so ein bisschen eine Frage aus meinem Bereich.
Gerne. 5G finden wir unglaublich spannend, weil ich glaube, also ich spinne jetzt mal eine Idee. Ich habe eine LED-Wall in einem größeren Einkaufscenter und eine weniger technisch affine Person kommt rein, sieht einen LED-Screen, eine Wall und sieht entsprechende Kommunikationswerbung. Eine technisch sehr affine Gruppe kommt rein und hält vielleicht per 5G, per Augmented Reality ihr Handy davor und sieht eine ganz andere Content-Applikation oder ganz andere Angebote. Das heißt, hier kann ich mit Content auf verschiedensten Ebenen spielen. Das machen wir im Stadionbereich auch schon. Im Bandenbereich kann ich unterschiedliche Kamerabilder über ein und das gleiche Thema ziehen. Ich habe also ein ganz anderes Vermarktungspotenzial dahinter. Aber für den Einzelhandel sehe ich das noch als Riesenthema, mit Augmented Reality zu starten, um dort auch eine viel jüngere Kundschaft in den Laden zu holen oder in den stationären Handel zu holen und eine Attraktivität zu steigern. Ich sehe auf der anderen Seite genauso, dass man mit diesen digitalen Themen, die auf den Mobile Devices sind, viel spielerischer umgehen muss. Also ich denke, dass wenn ich eine neue Kampagne starte und ein neues Produkt habe, was ich bei Social Media poste, muss ich das im Einzelhandel, stationären Handel vielleicht ein oder zwei Wochen exklusiv anbieten, um die Leute wieder in den Laden zu holen. Machen gerade große Telefonanbieter, die gerade neue Produkte rausgebracht haben, sehr, sehr effizient. Wenn ich mir jetzt den kleinen Lautsprecher oder ein Handy bestelle, habe ich Wartezeiten bis Januar, Februar. Ich kann das Ding aber sofort morgen im Store abholen. Und das heißt, die holen die Leute da rein. Sie wollen diese Bewegung haben. Und ich glaube, das wird der Fokus der Zukunft sein. Und da zu gucken, wo sind Affinitäten und wo kann ich spielerisch mit diesen Technologien umgehen. Im Stadion-Arenenbereich planen wir das tatsächlich auch, dass wir mit Mobile Devices, also 5G ist da auch häufig der Second Screen, auch im Stadion, dass ich Wiederholung oder dergleichen kriege. Oder Metadaten über die Spieler, die da gerade laufen. Das funktioniert sehr gut. Aber zu sagen, okay, wie kann ich das einbauen, dass immer, wenn ich am Stadion vorbeifahre, ich mein Handy dahin halte und vielleicht irgendwann einen Gewinncode sehe oder irgendwie den neuesten Schuh oder irgendetwas in der Art. Ich glaube, das ist der Umgang von der Mischung von digitaler Technologie, die wir haben, aber auch da wieder direkt die Kopplung zu dem stationären Produkt.
Ja, also gerade wenn wir auch so den Sportbereich anschauen, da haben wir echt ein ganz schönes Leck gerade, weil irgendwie 20% der Sportinteressierten haben sich von ihrem Sport verabschiedet. Das sind so die aktuellen Zahlen, die wir da haben. Man muss da rückgewinnen, man muss mehr wieder in die Interaktion gehen. Eine ganz klare Geschichte. Aber wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir Content, dann brauchen wir relevanten Content. Wir haben ja gemerkt, dass die technischen Devices, die werden günstiger, da hat man immer mal wieder einen neuen Produktions- oder Innovationszyklus. Aber wie entscheidend, wie wichtig ist der Content und wie geht ihr damit um? Welche Partnerschaften habt ihr da? Wie setzt ihr das dann halt eben auch so ins Bild, dass nicht nur der Screen alleine letztlich dein Unique Selling Point ist, sondern wirklich diese Kombination an Content, Interaktion und dann halt eben der technischen Bereitstellung?
Also grundsätzlich müssen wir nicht mit den großen Softwaren, die am Markt schon weit etabliert sind, im Content-Management-System konkurrieren. Das ist blödsinnig, da sitzen hunderte von Entwicklern, die in den letzten Jahren ganz tolle Softwaren entwickelt haben. Aber auch da passt nicht jede Software zu jedem Endkunden oder zu jedem Use Case oder dem notwendigen Workflow. Das heißt, wir haben für uns selber eine Content-Management-Software geschrieben namens Perfect Joe, die wir jetzt irgendwie, glaube ich, 38.000 Mal hinter irgendwelchen Screens eingesetzt haben. Die ist aber entstanden aus der Notwendigkeit, dass es bestimmte Dinge bei den anderen Kunden noch nicht gab. Und wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass wir normierte Schnittstellen haben. Das heißt, wenn ich über Programmatic rede oder wenn ich über Customer-Generated Content rede, haben wir alle Schnittstellen, um auf die Subsysteme oder Obersysteme zuzugreifen, dass sie hier entsprechend ausspielen. Und ich glaube, dass dieser Gedankengang der relevante sein wird, um auch in Zukunft zu überleben, weil es einfach, also gerade im Stadion- und Veranstaltungsbereich, ganz andere Anforderungen gibt als ein klassisches DOH oder anderes Ausspielsystem. Und diese Vermischung von verschiedenen Use Cases oder von verschiedenen operativen Systemen wird die Intelligenz der Zukunft sein. Und das ist unser Fokus. Wir werden also nie der größte Softwareanbieter in Deutschland sein. Wir wissen genau, und das ist unser Fokus, warum, was, wie zusammen spielt. Und das ist dann unsere Aufgabe in den Projekten, dafür zu sorgen, dass es funktioniert.
Genau. Wir haben ja jetzt auch festgestellt, dass natürlich der Rückgang über die Covid-Krise im Einzelhandel, da auch dann die Abverkaufsminimierung da ist, bedeutet, dass es auch schwierig sein wird, jetzt einfach Geld frei zu machen, um neue Systeme einzusetzen. Wie schafft ihr das halt eben trotzdem da dann noch erfolgreich zu sein? Also ist es so, dass man sagt, okay, wir nehmen dann von der Konzeption ein bisschen was runter, wenn es denn um den KVA geht und gehen dann mehr in Service rein? Oder wie schafft ihr das halt trotzdem dann noch marktfähige, gute Preise anbieten zu können, die dann auch den Retailer mit auf die Reise nehmen und den nicht halt eben außen vor stehen lassen, gerade in den schwierigen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden?
Offene Diskussion darüber. Und ich glaube, dass mit dem Endkunden genau offen darüber zu diskutieren, wo stehst du, wo willst du bei Jahren sein und wo willst du in 5 Jahren sein, soweit man überhaupt so weit denken kann aktuell. Und was stellst du dir kommerziell ungefähr vor und welche Wirkung soll es haben? Das sind so die relevanten Punkte. Das, was wir, darum nennen wir es auch immer Projektlebenszyklus und nicht Produktlebenszyklus. Wir gucken uns Projekte an und Projekte haben immer einen Startpunkt, eine Erwartungshaltung und verschiedene Steps. Und diese Modularität in dem Aufbau, das ist genau unser Thema. Wir haben in vielen Projekten Bestandstechnik verbaut, sofern sie noch qualitativ geeignet waren, konnten mit sehr, sehr geringen Einstiegshürden kommerziell schon etwas umsetzen und haben die ersten Ergebnisse gesehen. Die Abverkäufe sind hochgegangen und konnten dementsprechend sukzessive erneuern und das Ganze ausbauen. Hat uns auch erlaubt, Korrekturstufen einzubauen, wo sich eventuell der Markt anders entwickelt hat oder die Kundschaft sich entwickelt hat, dass wir dann noch mal ein bisschen nach links und rechts schwenken konnten. Es ist halt ein Projekt. Im Stadioner Redenbereich haben wir natürlich hunderte von Logen oder schon große Video-Walls. Die müssen natürlich mit eingebunden werden. Und das ist spannenderweise gerade in diesen Projekten gar nicht das große kommerzielle Thema, so eine Steuerung, von der ich vorhin erzählt habe, einzubauen. Das geht mit einer relativ guten, intelligenten Lösung in einem relativ preiswerten Segment los, erlaubt aber, und darum dieses mit den offenen Schnittstellen, erlaubt uns aber, nach oben hin zu skalieren, ohne dass wir am Anfang einen Fehler gemacht haben. Und genau da einzusteigen, zu sagen, okay, wo wollt ihr denn ungefähr hin? Und damit man gerade in der Basis, in dem, was man jetzt am Anfang entscheidet, keinen Fehler macht, das ist dann unsere Beratung und das ist unser Punkt dahinter.
Da sehen wir, dass ihr gut gelernt habt, wie agiles Arbeiten auch im Ladenbau funktionieren kann. Ich denke, das, was in den Unternehmen, was in den großen Unternehmen gerade gelehrt wird, nicht mehr im Wasserfall zu denken, komm, wir machen jetzt ein Großprojekt, genau. Das sind die einzelnen Steps und ihr zahlt dann upfront mal den Preis, sondern auch wirklich mit kleinen Projekten zu starten, scheint ja da jetzt auch im Ladenbau einen Griff zu bekommen. Sind da schon viele Konkurrenten auch so, dass die da in diesem Thema denken oder seid ihr da so ein bisschen die Vorreiter, die Innovatoren, vielleicht auch Disruptoren in dem Thema?
Ja, das ist immer schwer, so etwas über die eigene Position im Markt zu machen. Aber ja, wir haben uns immer so gesehen, dass wir nicht der reine Systemintegrator sind, der einen Auftrag bekommt und dann 500 Screens irgendwo an die Wand dübelt. Weil wir immer ein Aber gehabt hätten, mach das doch lieber so oder mach das doch lieber so und ihr spart das und das und das hat einen höheren Effekt. Deshalb kriegen wir manchmal auch ein paar Aufträge nicht, weil es natürlich einige gibt, die wollen, macht das einfach und seid ruhig. Dadurch, dass wir auch die eigene Software entwickelt haben und immer dann, wenn es heißt, das geht nicht oder das gibt's nicht, wir gesagt haben, nee, dann machen wir das, sind wir natürlich sofort in eine andere Position gekommen und konnten viel orientierter da entsprechend einarbeiten. Und das hat vor 6, 7, 8 Jahren dazu geführt, dass wir sogar angefangen sind, selber Displays zu bauen, weil es die Displays in der Qualität, in der Bautiefe oder dergleichen nicht gab. Und wir sind momentan in der glücklichen Lage, dass wir zwischen 6.000 und 10.000 Displays pro Jahr selber bauen, weil es die so von den klassischen Herstellern nicht gibt. Aber in einer Projektbetrachtung das Ganze preiswerter ist, als wenn ich auf klassische Handelsware gehe. Und das ist unser Fokus. Also was es nicht gibt, machen wir selber. Und was es gibt und auch gut ist, müssen wir nicht selber machen. Dafür gibt es andere gute Marktbegleiter, die das gut können.
Ja, ich meine, und da muss man sich dann weiterentwickeln, dass man nicht nur die eigene Software hat, sondern auch dann halt eben Technik mit anbieten kann, da einen Gesamtüberblick hat. Also was wir jetzt im Gespräch mit Stefan Pagenkämper von der PMS gelernt haben, ist, dass man agil auch im Ladenbau denken muss, dass man hier die neuen Technologien geschickt einsetzen muss, immer wieder hinterfragen muss, ist der Touchpoint wirklich der richtige und für die Needs dann sogar eigene Software, eigene technische Lösungen etablieren kann und das natürlich der Kunde dann auch wünscht, weil er dann natürlich noch einen viel, viel besseren Service hat. Ich denke, hier konnten wir jetzt recht viel mitnehmen und recht viel auch lernen, wie moderner Ladenbau, wie moderner Einsatz von digitalen Elementen auf den Ladenflächen aussehen kann. Vielen Dank, Stefan. Ich danke dir sehr für deine Offenheit auch in den Fragen. Daniel, hast du noch Fragen, die jetzt offen geblieben sind?
Ach, da wären so viele Fragen offen, da müssten wir nochmal ein Interview hinterher schießen. Vielleicht können wir zu einem Spezialthema und einer Technikfirma vielleicht nochmal was finden. Oder mit einem Fußballer, was ich ja viel spannender fände.
Auch gerne.
Dann schlagen wir da rein. Ansonsten alles wunderbar. Das Credo, was du geäußert hast, finde ich sehr gut. Ich suche immer nach O-Tönen. Vielen, vielen Dank.
Okay, gerne.
Super. Genau. Dann danke ich auch euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserem Podcast Trendakademie Retail und wir freuen uns, dass ihr uns auf dem Weg folgt. Wenn ihr weitere Informationen zu PMS sucht, findet ihr die entweder in den Shownotes oder bei uns auf der Website trendforum-retail.de. Wenn ihr einen Kontakt aufbauen wollt zum Stefan und seinem Team, zum Team der PMS, dann meldet euch gerne bei uns und wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert und uns weiter folgt. Wir nehmen auch jedes Feedback zu unserem Podcast gerne an und wollen uns auch verändern, denn ich denke, wir sind da auch recht agil. Jetzt danke ich euch erstmal und wünsche euch einen schönen Arbeitstag oder eine erfolgreiche Arbeitswoche, je nachdem, wann ihr reinhört. Danke und dann sage ich mal heiter weiter.